Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
Juhu, es ist schon wieder an der Zeit. Hier und jetzt gibt's eine neue Folge des We Are The Night Podcast und zwar schreiben wir die 86. Mein Name ist Felix Kröcher und bevor wir starten, möchte ich die Zeit kurz nutzen, um meinen Gesprächsgast ein klein wenig vorzustellen. Man kann sicher sagen, dass er sich schon sehr früh mit Musik auseinandergesetzt hat. Heute ereilt ihm auch der Ruf eines Workaholics, bezogen auf seine Arbeit im Studio voraus. Sprich, 27/7 beschäftigt er sich mit der Produktion neuer Musik. Aber nicht nur beim Produzieren kennt er sich verdammt gut aus, nein, auch das Auflegen beherrscht er. Und auch da ging es in den vergangenen über 10 Jahren stets bergauf. So bespielt er sämtliche Festivals und Clubbühnen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. Ich freue mich jetzt auf ein interessantes Gespräch. Heute ist Mausio mein Gast und euch wünsche ich jetzt gute Unterhaltung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
We are the night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schwäbs. Let's Schwäbs, das Original.
Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Hi.
Guten Morgen, Felix.
Mensch, wir haben uns lange nicht gesehen und gesprochen. Freue mich jetzt, dass du dir die Zeit nimmst für den We Are The Night Podcast.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Wie geht's dir und wo treffe ich dich denn jetzt in diesem Moment an?
Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin jetzt gerade in Berlin in meinem Studio und ich war heute Nacht im KitKat. Ein guter Freund von mir hat dort aufgelegt und mit dem habe ich auch so ein Projekt, das nennt sich Suicide Toast und da haben wir neue Lieder produziert und er ist hingegangen und hat dann die neuen Tracks gespielt und ich musste natürlich gucken, wie das Publikum reagiert und ich glaube, das war ein ganz guter Test.
Das finde ich jetzt gerade interessant, weil ich habe mir sagen lassen, dass du derzeit wieder sehr, sehr fleißig bist und nahezu 24/7 eigentlich im Studio sitzt und ich zitiere mal, extrem viel an Musik arbeitest.
Ja, genau.
Das habe ich auf dich bezogen schon ganz oft gehört. Ist es irgendwie auch so ein Lebenselixier für dich?
Mir gibt das halt voll viel, so einfach Musik zu machen, einfach kreativ zu sein. Ich habe mich gerade auch so während der Corona-Zeit mega viel ausprobiert. Ich habe zum Beispiel vorher nie Pop gemacht und sowas und ich wollte das einfach immer irgendwie lernen, weißt du, wie kann ich Vocals bearbeiten, wie ist das mit Sängerinnen und Sängern zu arbeiten, wie ist das Popmelodien oder Popstrukturen aufzubauen und ich glaube, das Ganze habe ich dann einfach mitgenommen und gesagt so, hey, das war eine super kreative Phase und jetzt wollte ich einfach so meinen Sound finden, den ich jetzt demnächst halt spiele und genau, jetzt geht's halt ins Eingemachte, weißt du. Ich sage jetzt nicht 24/7, aber ich sage also schon viel am Tag, sitze ich dann echt im Studio und den Rest schlafe ich und esse ich.
Muss ja auch mal sein.
Ja, genau.
Lass uns mal zu Beginn über deine Anfangszeit sprechen. Mich würde es sehr interessieren, wie es bei dir losging. Was waren deine ersten Gehversuche mit der Musik? Wie verlief der Einstieg ins Nachtleben, in die Szene? Und wieso, weshalb, warum eigentlich?
Ja, ich habe, glaube ich, 2014 wirklich am 1. Januar mein Projekt gestartet, also als Mausio. Ich habe vorher schon mal produziert gehabt. Ich glaube, 2012 habe ich wirklich das allererste Mal so FL-Studio geöffnet und dann einfach die Dinge ausprobiert. Und irgendwann habe ich gesagt, so, weißt du was, ich mache jetzt einfach erster, ich starte damit. Und das ging relativ schnell so irgendwie bei mir, weil ich habe dann damals zu der Zeit, ich weiß nicht, du kennst bestimmt Alles nur aus Liebe, oder?
Anal? Ja, klar. Ja.
Ja, okay, super. Ich fand seinen Style so mega geil und habe dann irgendwie Tracks in die Richtung produziert gehabt und habe ihm die dann geschickt und er fand die so cool und hat gesagt, hey, ich würde die gerne spielen und ich dachte mir, ey, cool, ich habe zu dem Zeit nämlich noch eine Ausbildung gemacht und saß in der Berufsschule und auf einmal kriege ich so eine Facebook-Benachrichtigung mit, Alles nur aus Liebe hat dich in einem Beitrag erwähnt. Was? Und dann auf einmal sehe ich, wie er diesen Track gespielt hat, das war für mich so, boah, krass, okay. Ich habe das Lustige ist, mein Berufsschulkollege war damals zu dem Zeitpunkt krank, das heißt, ich saß da einfach alleine und habe mich einfach alleine gefreut und wusste nicht, mit wem ich das teilen kann. Genau, und dann von da aus ging das halt wirklich einfach so direkt rein. Ich erinnere mich so, da wurde ich das allererste Mal irgendwie aus München angefragt und ich weiß noch, wie ich es so meiner Mama ganz stolz erzählt habe, Mama, da gibt es Menschen in München, die wollen meine Musik hören und ich werde jetzt extra da eingeflogen, damit ich meine Musik spielen kann. Also das war schon echt, also absurd. Und dann, ja, kam halt gefühlt irgendwie eine Superlative nach der anderen und das war schon verrückt, genau.
Was war denn die Initialzündung, dass du dich für die Musik auch interessiert hast?
Du, ich habe immer wieder viel Hip-Hop gehört, so, ich komme halt, also aus dem Hip-Hop, nicht, dass ich gerappt, also ich hätte gerne immer gerappt, so, aber also nicht, dass ich gerappt habe, aber ich war halt immer irgendwie Musik interessiert. Ich bin immer von der Schule nach Hause gekommen und habe dann wirklich MTV oder Viva damals zu der Zeit angemacht und habe dann so die Chart mir angehört, was da gerade halt irgendwie abgeht, mir die Musikvideos angeguckt und irgendwann mal hat mich ein Freund auf Dubstep gebracht, so Skrillex, weißt du?
Ja.
Und ich dachte mir, wow, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch wirklich keine elektronische Musik gehört und dachte mir, boah, klingt das krass, cool. Und das ist halt alles elektronisch so. Kannst du jetzt wirklich am Computer machen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich will das machen, weil ich muss dafür nicht rappen können oder sowas, ein Mikrofon haben, ein Studio haben, sondern du kannst es wirklich am Laptop machen. Und das war für mich so, okay, let's go. Ich versuche das einfach und dann einfach drin geblieben.
Das hast du dir auch alles selbst draufgepackt, eigentlich, muss man sagen, oder?
Ja. Ja, also genau, ich habe einfach immer wieder Dinge ausprobiert und so. Wenn ich sie nicht wusste, habe ich wahrscheinlich 3 Millionen Umwege gefunden, das zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Studio-Sessions habe und mit anderen Künstlern zusammenarbeite und dann manchmal auch sehe, wie die das machen, denke ich mir, hä, das ist ja, also ich gehe da wirklich 3 Umwege. Aber ich komme halt trotzdem an das Ziel, weißt du, an das Endergebnis. Und ja.
Das ist interessant
Dank.
zu erfahren.
Voll, also ich sag mal auch so, dank TikTok tatsächlich, muss ich echt sagen, kriegst du da manchmal so Snippets, wie dann andere Künstler irgendwie bestimmte Dinge einfach machen, die ich halt vorher irgendwie auf Umwege gemacht habe. Dachte mir, ey, das ist doch, also was das angeht, eine mega coole Plattform.
Das war jetzt ja auch die Anfangszeit. Lass uns mal ein bisschen über die Highlights sprechen der vergangenen Zeit. Du bist ja jetzt dann, also eigentlich gefühlt habe ich dich schon länger auf dem Schirm. Du hast jetzt eben gerade gesagt 2014.
Ja,
Ja,
also
irgendwie
ich,
gefühlt,
ja,
ne?
ich.
Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich,
Ja.
du bist
Ich,
noch länger dabei.
wir werden alt, Felix.
Ja,
Wir werden
irgendwie.
alt. Ja, also ich glaube, 2014 habe ich das allererste Mal in der Elektroküche gespielt. Da erinnere ich mich noch bei Salvatore Polizzi. Das war damals noch so die Minimal Techno-Zeit und total abgefahren, dass dann so die ersten Leute dann irgendwie Fotos mit dir machen wollten. Und das war so komisch für mich, weißt du, so als, ich glaube, ich war 19 zu dem
Ja, ist
Zeitpunkt.
ja normal.
Hochschule, es war schon wirklich verrückt. Genau, und dann ging das wirklich Schlag auf Schlag und dann kam, glaube ich, 2016, 17 das erste Festival. Auf dem Icarus habe ich dann gespielt und das war, na, also unbeschreibliches Gefühl, da vor so vielen Menschen zu spielen, auf einer Riesenproduktion und so. Genau, und dann ging das halt Schlag auf Schlag, dass ich dann von dem Festival angefragt wurde, dort gespielt habe, da eine Show hatte. Genau.
Das könnte man ja schon fast zu einem Highlight zählen. Aber fallen dir vielleicht spontan noch weitere Highlights aus deinem bisherigen Verlauf als Künstler ein?
Ja, also ich sag mal so, ich hatte meistens Probleme, dass Leute meine Musik nicht richtig einordnen konnten. Die wussten nicht, ist das jetzt Techno, was du machst, ist das jetzt EDM, keine Ahnung. Das war halt damals zu dem Zeitpunkt schwierig und ich hatte auch Probleme, meine Songs, die ich gemacht habe, die von vielen, vielen Menschen dort draußen gefeiert wurde, an Labels zu schicken. Oder beziehungsweise dass die Labels die quasi annehmen. Und ich erinnere mich, da habe ich damals zum Beispiel eine Single zu Spinnen Records geschickt und die wollten dann immer wieder, dass ich halt in die Revision gehe und immer wieder diesen Song nochmal bearbeite. Und dann habe ich immer gesagt, das ist nicht, das bin ich nicht. Und das war damals zu dem Zeitpunkt addicted von mir. Und den Track habe ich dann damals auch rausgebracht gehabt, einfach so. Und das war ein Riesenerfolg zu dem Zeitpunkt für mich jetzt, ne? Also das ist jetzt kein Welthit geworden oder sowas. Aber das war halt wirklich zu dem Zeitpunkt ein Riesenerfolg für mich. Und da wusste ich, okay, krass, ich muss einfach darauf vertrauen und nicht halt gucken, was die Labels da draus machen. Und für mich war das Thema dann auch damit abgeschlossen, die gesagt haben, ich will independent sein. Also keiner von den normalen Labels versteht halt meine Musik. Und dann erinnere ich mich nämlich, da haben wir zu dem Zeitpunkt noch, ich glaube, 2 andere Singles rausgebracht und da hatten wir eine absolut brutale Festivalsaison. Und ich war dann damals irgendwie im Fitnessstudio, bin dann zum Edeka gefahren, wollte tiefgepitzt davon, wie man es kennt, und bin dann so vorbeigelaufen und dann habe ich so eine, ich sag mal, teure Champagnerflasche gesehen, die günstig war. Und dann habe ich gesagt, ah, komm, ich will mir die kaufen, ich will die unbedingt mal trinken. Und dann habe ich mit dem Yannick, meinem Manager, damals gesprochen und habe gesagt, hey, ich habe jetzt die und die Champagnerflasche gekauft, ich würde die gerne trinken. Und er so, okay, dann müssen wir jetzt dran arbeiten, dass wir dann einen Grund zum Feiern haben. Es war so lustig, weil dann wirklich, das war, ging keine 10 Minuten. Ich saß im Auto, bin dann heimgefahren. Ich habe dann einen Anruf vom Yannick bekommen, sagt so, hey, sitzt du? Oder nee, erstmal so, hey, fährst du noch? Ich so, nee, sagst du, sitzt du? Sagst du, ja. Hey, ich habe gerade einen Anruf von Warner bekommen. So, die wollen sich mit dir treffen, also mit uns treffen. Ich so, was? Wie? Was? So, für mich war das Thema damals abgeschlossen, weißt du, die Songs an die Labels zu schicken. Und das war so absolut verrückt, dass dann halt einfach ein Major zu dem Zeitpunkt direkt auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir feiern das Projekt so. Und das war dann irgendwo doch dann eine große Ehre für mich zu sagen, okay, krass, wenn die, sag mal, relativen Indies, also da keine Perspektive oder mir nicht die Chance gegeben haben und dann kommt ein Major und sagt, okay, jetzt, das war ein geiles Gefühl, ja. Das war, glaube ich,
Das
so
glaube
mein
ich.
Highlight. Weil es hat halt gepasst mit dem, okay, ich habe wirklich diese Champagnerflasche gekauft und dann gab es den Grund zu feiern. Ich glaube, ich bin noch am selben Tag nach Siegburg, von Herne nach Siegburg gefahren, irgendwie 2 Stunden, weil ich gesagt habe, okay, das müssen wir feiern. Das ist schon cool.
Ja, natürlich. Also auch eine schöne Geschichte. Ich ordne dich auch so ein, du lässt dich nicht verbiegen.
Nee. Also ich würde das auch jedem Künstler da draußen empfehlen. So. Also ich sag mal, jetzt gerade zum Beispiel ist halt, du bekommst es ja auch mit dieser Hardtechno-Zeit, die hat ja schon sehr krass die Clubszene so definiert. Jetzt die letzten Jahre und ich habe auch viele Künstler gesehen, die da Schwierigkeiten hatten, gerade weil halt die Musik halt einfach anders war, irgendwie Anschluss zu finden bei den Leuten. Und ich finde es gut, dass halt manche Künstler einfach gesagt haben, weißt du was, das ist jetzt quasi eine Phase und ich mache auch mein Ding einfach weiter. Weißt du, ich gehe jetzt nicht auf den Hype-Train, nur weil das Ding halt gerade einfach läuft. So. Ich meine, ich spiele auch schnellere Tracks, so, aber ich werde jetzt nicht hingehen und mein komplettes Set einfach nur noch auf Hard-Techno-Sound umstellen oder werde nur noch Hard-Techno produzieren, sondern ich finde so Musikvielfalt ist schon wichtig.
Es ist ja auch ein Kommen und ein Gehen.
Absolut.
Apropos erlebt und Highlights, du stehst seit vielen Jahren ja auf der Bühne. Wie sieht's denn da bei dir mit verrückten Momenten aus? Da gibt's ja auch einiges, was du vielleicht erlebt hast.
Ja, ich glaube, so eines der verrücktesten Momente war, kennst du das Open Beat Festival? Bestimmt.
Ja.
Okay, cool. Ja. Ich erinnere mich, da habe ich das allererste Mal dort gespielt und da war ich auf der Mainstage und die Entfernung von der Bühne oben, wo du stehst, zu dem Publikum, ich würde mal schätzen, das sind so bestimmt 15, 20 Meter, oder?
Ja.
Okay. Und dann stand jemand in der ersten Reihe, und davon gibt's wirklich ein Video. Da stand jemand in der ersten Reihe und hat gerufen, Mausio, nimm meine Kamera. Und ich dachte mir, der ist doch nicht so verrückt und schmeißt jetzt seine Kamera. Und dann dachte ich, scheiß drauf, ist halt nicht meine. Okay, ich mach's einfach. Und er hat wirklich die GoPro geschmissen und ich habe sie gefangen. Und wir haben es von beiden Seiten aufnehmen können, wie ich sie wirklich gefangen. Ich habe sie zurückgeschmissen und er hat die auch gefangen. Und das war so ein richtig krasser Moment, weil das Publikum hat das auch mitbekommen und das hat dann, da war dann einfach diese Energie dann auch im Publikum, die haben gesagt, okay, das war ein verrückter, den kannst du nicht stellen, das kannst du nicht wiederholen, ich meine, du weißt, wie groß eine GoPro ist und dann auf die Entfernung das Ding wirklich einfach auch noch zu fangen und so, das war
für den Moment.
Ja, genau, absolut.
Sehr gut, und gab es vielleicht schon mal irgendwas Backstage oder on Tour, da gibt's doch bestimmt auch, ne? Ich kenne das doch von meinen anderen Gästen.
oder von dir selbst.
Nein. Ich bin die Unschuld in Person.
Das glaube ich dir nicht. Ja. Doch, so kennen wir den Felix.
Ja, immer vorwärts.
Ich glaube, so Backstage-Leben stellt man sich so viel, viel cooler vor, als es eigentlich ist. Also zumindest bei mir. Eigentlich chillt man so rum wie ein Rentner, weißt du?
Stimmt.
Also ich bin vor allem auch immer so wahnsinnig aufgeregt und dann brauche ich immer so Ruhe vor der Show, weil ich sitze dann meistens so in der Ecke und bin voll in mich gekehrt so. Und eigentlich ist das, weil Leute stellen sich dann immer vor, so, ja, dann rasten die da Leute aus und tanzen dann quasi nackt auf den Tischen.
Ich schon.
Ja, genau. Dann erzähl mal.
Ja, von mir gibt es da nicht so viel zu erzählen. Aber ist es tatsächlich so, dass du aufgeregt bist?
Ja, immer.
Aber eine positive Aufregung? Wenn man es so sagen kann.
Ja, ich sag mal so, es gibt so Momente, wo du wirklich, wenn du auf einer Bühne spielst und der Act vor dir zum Beispiel unfassbar schnell spielt und du weißt, okay, du fängst jetzt halt mit 130 BPM oder sowas an, ist es einfach so eine komische Aufregung zu sagen, scheiße, muss ich jetzt mein komplettes Set vielleicht irgendwie von vornherein irgendwie umstellen oder sowas? Muss ich jetzt irgendwie anders denken, anders spielen? Das ist dann halt so eine, du weißt nicht, was passiert, Aufregung, weißt du?
Ja, ja.
Also,
ja,
ist dann halt, ich würde tendenziell eher sagen, eine schlechte, weil du dann halt irgendwie mit einem schlechteren Gefühl reingehst, weil du willst nicht verkacken. Aber grundsätzlich irgendwo doch ein positives Ding, weil du weißt, wie wichtig dir das in dem Moment ist. Und ich erinnere mich zum Beispiel, da hat mir Alles und was Liebe halt eben ganz am Anfang, wo ich mit ihm in Kontakt war, so gesagt, hey, wenn du aufhörst, aufgeregt zu sein von der Show, dann lass es einfach, dann ist es dir nicht mehr wichtig. Und dann dachte ich so, zu dem Zeitpunkt, krass, also so das begleitet mich quasi heute noch.
Ja, also gebe ich ihm ja auch recht, also gebe dir recht, ist ja auch wirklich so. Dann spürst du ja irgendwie auch nichts mehr. Scheinst dir ja irgendwie auch egal zu sein, wie du performst.
Voll, absolut, absolut. Deswegen, also ich glaube, so eine Aufregung ist voll, voll gut. Es gibt Leute, die halt auch gar nicht aufgeregt sind. Das hätte ich manchmal gerne. So. Also in dem Moment, wo du mega aufgeregt bist, einfach zu sagen, okay, mir fall selbst sicher, ich gehe da jetzt hin. Ich brauche dann halt so meine 2, 3 wirklich Tracks, dass ich halt merke, okay, das Publikum ist da und so. Also wenn ich da manchmal auch stehe, also wenn die Leute mich dann sehen und ich stehe dann so ein bisschen regungslos, dann ist das wirklich einfach nur, weil ich todesaufgeregt bin.
Ja, erstmal reinkommen. Das ist doch normal. Ja. Jetzt lassen wir uns mal sehr gern über die zukünftigen Pläne sprechen.
Ja.
Wir haben eben gerade ja schon gesagt, dass du sehr fleißig im Studio bist. Was steht denn jetzt so demnächst alles an? Oder was ist spruchreif?
Ja, also spruchreif ist, ich war jetzt halt eben heute Morgen im KitKat bei einem guten DJ-Kollegen, also einem guten Freund und DJ-Kollegen von mir, der Dodo. Ich weiß nicht, den kennst du bestimmt auch, oder? Der Dodo?
Ja.
Der macht teilweise mein Tourmanager, mit ihm habe ich ja das Projekt Suicide Trost, das wird jetzt 10 Jahre alt. Da haben wir, ich sag's jetzt einfach, wir haben halt ein Album geplant, weißt du, ein 10-jähriges Album.
Siehst du, konnte ich was rauslocken.
Ja, genau, das haben wir auf jeden Fall geplant, weil wir echt, also das ist, mit ihm zu arbeiten, das ist, bringt mich kreativ nochmal, also wir stecken uns, glaube ich, gegenseitig richtig krass im Studio an und probieren viele Dinge aus und
sehr schön.
So, das macht einfach wahnsinnig Bock, genau, das ist auf jeden Fall safe. Ich habe eine Single mit Creeds gemacht. Der kam mich aus Frankreich hier besuchen. Jeder, der nicht Creeds kennt, muss unbedingt mal eine Nummer von Creeds hören. Das ist echt ein wahnsinnig talentierter und begabter Musikproduzent. Also wirklich krasser Musiker. Ich bin wirklich beeindruckt, was der einfach für Skills hat. Hätte ich teilweise auch gerne.
Naja.
Genau, mit ihm einen Track. Aber ich weiß noch nicht, wann er rauskommt. Der ist jetzt gerade in der Australien-Tour und das ist wirklich sehr, sehr schwer, ihn zu erreichen. Also muss man sagen. Aber der liebste Typ überhaupt. Also wirklich, das war eines der lustigsten Studio-Sessions, die ich jemals hatte.
Ja, und auch nicht so tiefstapeln jetzt.
Genau. Dann, ich bin jetzt morgen mit, kennst du Mika Hegemann?
Ja. Ja.
Wahnsinnig sympathischer Typ. Richtig geiler Sound. Ich habe damals seinen Sound entdeckt und dachte, ich muss ihm jetzt schreiben. Ich finde das so geil, was er macht. Und habe ihn geschrieben und dann haben wir uns Sachen auch hin und her geschickt. Ich bin jetzt morgen tatsächlich mit ihm im Studio und wir hoffen, wir kriegen diese Nummer fertig. Das wäre richtig, richtig cool. Und dann noch eine Single arbeite ich gerade noch mit Gonzi, so ein DJ aus Italien. Der ist halt so eine Psytrance-Szene extrem, extrem groß. Und ich finde seinen Sound halt geil. Und ich bin tatsächlich darauf gekommen, weil er eine Nummer mit Creeds rausgebracht hat, die Donkers. Und da habe ich gesagt, ich will das. Weißt du, mir ist das voll wichtig, irgendwie, wenn ich Sound höre, der mich richtig krass flasht, so wo ich sage, boah, das macht richtig Bock, dann schreibe ich einfach die Leute an und sage, hey, weißt du was, hast du Bock, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich finde das einfach geil.
Ja, aber das ist ja meistens das Beste, was man macht.
Voll.
Ja.
Voll.
Und ich bin sehr gespannt. Also es klingt sehr gut. Klingt sehr gut.
Ich hoffe, das klingt auch gut für die Leute, ja, was man da so Verrücktes macht. Aber doch, also ich hab auch die Tracks halt im Club ausprobiert gehabt, einfach um zu sehen, so wie reagieren die Leute. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Feldtest. Weißt du, du spielst die Nummer und dann siehst du halt, ob die Leute tanzen oder nicht oder ob du nochmal neu arrangieren musst oder nicht. Und bis jetzt hat das echt wahnsinnig gut funktioniert. Also da bin ich happy.
Ja, jetzt haben wir ja ganz viel über die Zukunftspläne gesprochen und was alles bei dir ansteht. Wie sieht's denn eigentlich fernab der Musik aus und das DJ-Lebens, der ganzen Touren, die du machst, hast du auch ein Hobby und vielleicht auch mal einen Ausgleich, dass du auch mal abschalten kannst und auch mal komplett raus bist oder brauchst du es gar nicht?
Also ich muss schon sagen, dass ich das also wirklich leidenschaftlich einfach Musik mache. So, das ist schon in so manchen Lebenssituationen, zum Beispiel wenn es mir wirklich mal schlecht geht oder sowas, dass ich mich einfach ins Studio setze und einfach so ein bisschen an Melodien arbeite und so. Ich sag mal zum Beispiel wirklich mein letztes Album, was ich rausgebracht habe, dann 2022, das Uncensored, das war wirklich so aus einer Phase heraus, wo es mir einfach so schlecht ging und ich glaube, das hört man einfach so auch in den Melodien und so. Das war sehr, sehr, ich sag mal, so melancholisch halt grundsätzlich das Album. Da ging es mir einfach kacke und das ist wirklich so ein, für mich so, ich kann halt sehr schlecht über Gefühle sprechen, aber das war halt für mich in dem Moment so, wie sagt man, befreiend, so, okay, ich habe das quasi ausgesprochen halt in Form von Musik übersetzt, weißt du, das war meine Sprache, die ich dann sprechen konnte.
Und das ist aber total schön, wenn man das kann.
Ja, danke. Und ansonsten, ich zock gerne. Also ich bin wirklich, ich glaube, das habe ich von meinen Brüdern so, bin mit 4 Jahren oder so, habe ich mich das allererste Mal vor die PlayStation 1 gesetzt, weißt du, am Final Fantasy gespielt, so. Ich glaube, das ist auch einfach so ein Teil meines Lebens, wo ich sage, so kann ich wirklich einfach flüchten, so, und dann wirklich stundenlang einfach irgendwie Games spielen, so, ja.
Das ist gar nicht meine Welt, aber ich sehe das immer bei meiner Tochter, das ist auch, also, ja, die kann da auch komplett abschalten damit und ja, warum nicht?
Ja, also ich würde es dir mal empfehlen, das macht richtig, also richtig Laune. Also
ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich gezockt habe, also so ein Spiel irgendwie, das war noch mit dem Gameboy.
Wirklich?
Ja, das ist schon lange her. Ich habe da einmal noch Mario Kart gespielt und habe da aber leider den Endgegner, meine Freundin, und sie bescheißt halt die ganze Zeit. Ich mag das nicht, wenn man in Spielen bescheißt, finde ich das gar nicht gut.
Ja, okay, das verstehe ich.
Ja.
Es gibt so Spiele, weißt du, die auch Koop so richtig gut funktionieren, wie du sagst, zum Beispiel Mario Kart oder sowas. Ich hätte jetzt echt gedacht, du wärst so ein Typ, der würde, ich weiß nicht wieso, FIFA spielen.
Gar nicht.
Also ich bin auch gar nicht der FIFA-Typ, gar nicht, überhaupt nicht. Keine Ahnung, der Felix, der FIFA spielt.
Ja, genau. Vielleicht soll ich es mir mal aneignen. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich sehe das ja dann manchmal so, die Grafik ist ja unfassbar.
Also wenn du das vor allem mit damals vergleichst, ist das sind Welten. Und vor allem, weißt du, das ist aber auch so ein Ding, was ich hatte damals als kleines Kind das Gefühl, boah, die Grafik wird ja immer besser. Und die war für mich damals zu dem Zeitpunkt krass. Und dann habe ich zum Beispiel mal Spiele aus den, ich sag mal, 90ern auf meinem normalen Fernseher jetzt mal angeschmissen und gespielt. Und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass die Grafik so beschissen war. Ja. Jetzt habe ich wirklich auch ein Video gesehen, aber das ist voll interessant. Die Spiele, die damals entwickelt wurden, die wurden extra für Röhrenfernseher entwickelt. Deswegen sah die Grafik grundsätzlich besser aus auf den Röhrenfernsehern, weil es halt so ein bisschen blurry dadurch wurde, weißt du? Und sich das Bild dann so, ich sag mal, ich kann es jetzt technisch nicht formulieren, aber das Bild war damals quasi das Bild ist auf den Röhrenfernsehern einfach besser als auf dem High-Quality-Fernsehen, den du heutzutage hast, wenn du die Spiele von damals nimmst, weil sie extra auf den Röhrenfernsehern, also für das Röhrenfernsehen produziert wurde.
Röhrenfernseher? Lange ist her.
Ja, lange ist her.
Lange ist her.
So alt bin ich schon. Ja, naja.
Aber ich habe vor kurzem irgendwo im Backstage habe ich einen noch stehen sehen. Ich weiß aber nicht, ob der noch irgendwie funktioniert hat, aber es war ja so. Ich meine, früher war es ja ganz normal. Und wenn du da heute so einen Kasten siehst, denkst du, okay, damit hast du Fernsehen geguckt.
Ja, oder? Ja, 100%. Ich habe voll interessant, ich habe auch mal so ein Video gesehen, wo so gerade so junge Menschen zum Beispiel quasi gegen alte Menschen angetreten sind und haben gesagt, so macht mal das Zeichen für ein Foto oder sowas. Und das war so unterschiedlich, weil die Leute dann aus anderen Generationen kommen und ganz unterschiedlich zum Beispiel das Fotozeichen gemacht haben. Oder was war das nochmal? Foto machen, jetzt komme ich nicht drauf. Scheiße.
Egal.
Aber du weißt, was ich
meine. Ja, ich weiß.
Generation einfach, dass sich das einfach völlig verändert hat. Und ich glaube, wir haben letztes Mal so ein Gesellschaftsspiel gespielt mit Freunden. Da war so eine Diskette auf der Karte abgebildet. Und da hat die kleine Tochter gefragt, so, hey, was ist das? Also, das ist crazy.
Ich meine, woher soll sie es ja auch kennen, ne?
Ja.
Ist ja ganz klar.
Ja, völlig richtig.
Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage.
Ja.
Was bedeutet dir die Nacht? Was macht das Nachtleben mit dir?
Ach, gute Frage.
Ja.
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also,
lass dir gerne Zeit.
Ich muss da wirklich gerade drüber nachdenken, weil da gibt's viele Antworten quasi auf die Frage für mich persönlich. Die eine Nacht ist einmal für mich absolute Stille, so. Endlich mal, okay, es ist still, du hast Ruhe, du kannst dich fokussieren, aber genau das Gleiche ist auch so, also der komplette Kontrast kann es auch sein, zu sagen, ey, da ist komplette Party, Eskalation, unvergessliche Nächte, so, Erinnerungen, weißt du, die dann geschaffen werden. Also, ich finde beides schön. Also, ich glaube, so die Nacht ist so die Lieblingszeit an meinem Tag, so kann ich so sagen, weil einerseits kannst du schlafen, die andererseits kannst du halt eskalieren, ja.
Das hast du sehr schön beantwortet.
Danke.
Ich danke dir für deine Zeit.
Felix, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Und ich wünsche dir für alle Projekte, die jetzt anstehen, ganz viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Ja, und ihr lieben We Are The Night Podcast-Zuhörer, ein Riesendank geht auch an euch. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Felix Kröcher.
We Are The Night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schwepps. Let's Schwepps, das Original.